Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Jour fix im Kanzleramt. Das Dreier-Spitzengespräch zwischen den drei Ampel-Koalitionären über den nächsten Haushalt wird zum festen täglichen Termin. Nach gestern Abend hat man sich auch heute nochmal getroffen. Ob man auch inhaltlich weiterkommt, ist ungewiss. Die weiteren Themen dieser Sendung: 7% mehr die Lohnforderung der IG Metall für die nächste Tarifrunde. Jugendliche in Deutschland fühlen sich nicht ausreichend auf das Arbeitsleben vorbereitet und nach Strafzöllen auf E-Autos ermittelt China jetzt gegen Schweinefleisch aus der EU. Mein Name ist Jonas Rehse, herzlich willkommen. Bis zum 3. Juli läuft die selbstgesetzte Deadline noch. Bis dahin, also in gut 2 Wochen, will die Ampelkoalition eine Einigung im Haushaltsstreit erzielen. Alternativlos ist eine Einigung in diesem Streit, in dem täglich neue Vorschläge aufkommen. Der Grundkonflikt bleibt aber: Sparen oder Schulden machen. Die Gesprächsfrequenz der Streitparteien wird jedenfalls schon mal erhöht, wie Jörg Münchenberg berichtet.
Nach dem Spitzengespräch ist vor dem nächsten Spitzengespräch. Und so haben sich auch heute Morgen nach Informationen des Deutschlandfunks Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sowie Finanzminister Christian Lindner von der FDP erneut mit Olaf Scholz im Kanzleramt getroffen, um die Beratungen über den Haushalt 2025 fortzusetzen. Mittlerweile, so heißt es, kommt die Spitzenrunde 2 bis 3 Mal in der Woche zusammen. Schließlich soll der Haushalt am 3. Juli vom Kabinett beschlossen werden. Dabei soll es auch bleiben, bekräftigte heute Regierungssprecher Steffen Hiebestreit.
Mit jedem Treffen kommen wir einer guten Lösung immer ein Treffen näher. Insofern kann ich Ihnen sagen, die mediale Zuspitzung des Treffens gestern Abend war den Fakten nicht wirklich gerecht. Also insofern sind wir da in den Gesprächen im Zeitplan und es bleibt dabei Anfang Juli.
Allerdings wird die Zeit langsam knapp, denn schließlich müsste eine politische Einigung auch in entsprechende Gesetzestexte gegossen werden. Deshalb, so ist zu hören, sei es gut möglich, dass Anfang Juli zunächst nur eine Einigung auf Eckwerte verkündet und das Kabinett dann später die Details formal beschließen werde. Wie weit die Positionen zwischen SPD, Grünen und FDP noch auseinanderliegen, ist unklar. Eine Einigung noch in dieser Woche sei jedoch eher unwahrscheinlich, heißt es. Und auch Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, appellierte heute Morgen im Deutschlandfunk erneut an die Koalitionspartner, sich an die getroffenen Vereinbarungen zu halten.
Mir ist bewusst, Haushaltsberatungen sind nie einfach. Aber wir dürfen doch nicht die Fehler der CDU-geführten Vorgängerregierung wiederholen und einfach sagen, wir haben politische Herausforderungen und wir schütten das dann mit dem Geld der Steuerzahler zu. Das kann nicht die Antwort sein. Da hat sich diese Bundesregierung vorgenommen, sorgsam mit dem Geld umzugehen. Und das sollten wir auch für den Haushalt 2025 tun.
Doch bekanntlich fordern viele bei Grünen und SPD, zumal nach dem schlechten Abschneiden bei den Europawahlen, eine Lockerung der Sparauflagen. So sagte jetzt Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen der Süddeutschen Zeitung, Zitat: Es wäre fatal, in ein paar Jahren sagen zu müssen, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber dafür die Ukraine und die europäische Friedensordnung verloren. Zitat Ende. Nicht zuletzt Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, fordert deutlich mehr Geld für die Bundeswehr als bislang veranschlagt. Doch Streit gibt es auch weiterhin über die Ausgestaltung der Sozialpolitik, Stichwort Bürgergeld. Zugleich verwies der Finanzminister heute auf der Plattform LinkedIn auf die gestiegenen Sozialkosten in Höhe von 12,7 Milliarden Euro durch Beschlüsse der Ampelregierung seit 2022. Von einem Sparhaushalt, zu Lindner, könne keine Rede sein. Ähnlich sieht das auch FDP-Fraktionschef Dürr.
Ich teile die Auffassung, dass es keinen Sparhaushalt geben wird. Es geht ja auch nicht um Sparen als Selbstzweck, sondern der Bund, die Politiker müssen das tun, was Menschen auch zu Hause tun müssen, nicht Prioritäten setzen. Man kann sich ja nicht dauerhaft immer alles leisten und jeden Wunsch sofort erfüllen, sondern es gibt Prioritäten.
Für Aufregung hatte unterdessen am Wochenende ein Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesorgt, dass es im Verkehrsbereich im Zuge der Haushaltsberatungen Milliarden Einsparungen geben soll. Ein Ministeriumssprecher wollte dies heute nicht weiter kommentieren. Nur so viel: perspektivisch müssten die Mittel im Verkehrsbereich eher erhöht werden. Allerdings müsse man gleichzeitig die Ergebnisse der Haushaltsberatungen abwarten. Ein klares Dementi klingt anders.
Wenn die Metall- und Elektroindustrie in Tarifverhandlungen geht, dann hat das nominal gesehen erstmal mehr Auswirkungen als bei Lokführern oder Flughafenpersonal. 3,9 Millionen Beschäftigte sind davon betroffen, wenn Deutschlands mitgliederstärkste Gewerkschaft IG Metall ihre Forderungsempfehlung für die nächste Tarifrunde ausspricht. Gregor Lischka.
7% mehr Lohn. Das ist die Kernforderung des IG Metall-Vorstands. 7% bei einer Laufzeit von 12 Monaten, mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten und eine pauschale Erhöhung bei der Vergütung von Auszubildenden. Für die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner:
Eine Forderung, eine Entgeltforderung, in der auch dann deutlich wird, die wir durchsetzen wollen, dass den Beschäftigten für ihre Leistung und auch für ihre Situation und ihre Erwartungshaltung der nötige Respekt entgegengebracht wird.
Wenn es nach der Arbeitgeberseite geht, sind die geforderten 7% aber wahrscheinlich 7% zu viel. Von Seiten der Südwestmetall, dem Zusammenschluss der vielen mittelständischen und großen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg, forderte man vor kurzem noch eine Nullrunde für die Branche. Die stecke nämlich in der Krise. Die Produktion ist nach Angaben der Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie zuletzt um 2,4% gesunken. Die Neuaufträge seien rückläufig.
Die genannten Vorstellungen der IG Metall klingen aber, als ob wir uns in einem wirtschaftlichen Boom befinden,
kritisiert Stefan Wolf, Präsident vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
Bei allem Verständnis für die Anliegen unserer Beschäftigten kommt es gerade jetzt darauf an, den Standort zu stärken.
Sprich unter anderem, die Lohnkosten für die einzelnen Unternehmen möglichst niedrig zu halten. Stefan Wolf von Gesamtmetall hofft, dass die IG Metall die nächste Zeit daher noch dazu nutzt,
um zu einer realistischeren Einschätzung der Lage zu kommen.
Bei der IG Metall ist man sich dieser Einschätzung der Gegenseite bewusst. Christiane Benner spricht von einem Gejammer vieler Arbeitgeber. Viele Unternehmen hätten nämlich ein solides Auftragspolster und verbuchen Umsatzrenditen, die auf Vorkrisenniveau lägen. Gleichzeitig verbessere sich aktuell die Stimmung in der Industrie.
Aus unserer Sicht ist auch das Standortbashing nicht hilfreich an der Stelle.
Sie glaubt, der Spielraum für die 7% Lohnerhöhung ist da. Forderungen nach einer deutlichen Verringerung der aktuellen Wochenarbeitszeit und die Einführung einer möglichen 4-Tage-Woche werden von der IG Metall aber vorerst nicht weiter priorisiert. Der Grund: die hohe Inflation der vergangenen Jahre.
Dann hat sich einfach da ja auch nochmal, muss man sagen, die finanzielle Situation für viele einfach echt dramatisch zugespitzt, sodass einfach klar ist, dass der Fokus auf dem Thema Entgelt liegt in dieser Tarifrunde.
Um die Entgelte für ihre Beschäftigten zu erhöhen, möchte die IG Metall nichts ausschließen. Von Warnstreiks über 24-Stunden-Streiks bis hin zu Urabstimmungen für unbefristete Streiks. Ob es tatsächlich soweit kommt, wird sich in den ersten Verhandlungen im September herauskristallisieren. Warnstreiks wird es aber, wenn überhaupt, erst frühestens Ende Oktober geben.
Land der Ideen, Land der Innovationen. Mit diesen Slogans wirbt das Land von Gottlieb Daimler, Adolf Dassler oder Hasso Plattner ja gerne mal für ihren Gründergeist. Denn den macht heutzutage ja eine moderne Wirtschaftskraft aus. Und dabei geht es nicht immer um die bahnbrechende Idee, aus der später ein DAX-Unternehmen wird, sondern auch um Mut, um ein tragfähiges Konzept. Nach einem deutlichen Rückgang 2022 haben im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Menschen in Deutschland den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der Trend zur Mutlosigkeit hält aber an, wie Mischa Erhardt berichtet.
Nach dem deutlichen Rücksetzer im krisenhaften Jahr 2022 haben sich im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Chancen für Existenzgründerinnen und Existenzgründer ergeben.
Die erste Hauptbotschaft ist, dass die Zahl der Existenzgründungen wieder leicht zulegt,
fasst Fritzi Köhler-Geib die Ergebnisse des Gründungsmonitors zusammen. Sie ist Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW.
Das aber eben nennenswerte konjunkturelle und arbeitsmarktseitige Impulse fehlen. Und das wird wohl auch im laufenden Jahr so sein.
Die KfW hat für 2023 einen leichten Anstieg von Existenzgründungen um 3% registriert. 568.000 Menschen sind demnach den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gegangen. Das schwierige wirtschaftliche Umfeld allerdings zeigt sich in der Tatsache, dass im Vollerwerb Neugründungen um deutliche 8% zurückgegangen sind. Nebenerwerbsgründungen dagegen legten um 11% zu. Und hier zeigt sich auch ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen, denn bei Frauen ist der Anstieg der Nebenerwerbsgründungen mit 22% doppelt so hoch wie im Durchschnitt insgesamt.
Wir haben in früheren Erhebungen festgestellt, dass gerade Frauen mit kleineren Kindern dazu neigen, im Nebenerwerb zu gründen. Und das hat eben schon auch noch was mit Rollenbildern in der deutschen Gesellschaft zu tun, dass eben nach wie vor ein größerer Anteil der Care-Arbeit bei Frauen anfällt.
So Fritzi Köhler-Geib. Das wirtschaftliche Umfeld aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheit hat auch dazu geführt, dass Start-up-Gründungen im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. Solche Entwicklungen beobachtet Christoph Stresing genau, denn er ist Geschäftsführer des Start-up-Verbandes.
Die Finanzierung ging runter, die Neugründung auch. Und ich glaube, es war halt insgesamt ein schwieriges Umfeld. Noch die Nachwehen von Corona, steigende Zinsen. Also all das hat dazu beigetragen, dass ja eine gewisse Zurückhaltung da war. Und diese Zurückhaltung letztlich auch durchgeschlagen ist bis zu den Gründerinnen und Gründern oder den potenziellen Gründerinnen und Gründern.
Während der Gründungsmonitor der KfW jede Existenzgründung und damit jeden Schritt von Menschen in die Selbstständigkeit misst, zählt der Start-up-Verband nur Geschäftsgründungen, die Innovationen versprechen, sodass daraus wachsende Unternehmen entstehen können. Im vergangenen Jahr gab es bei diesen Unternehmensgründungen einen Rückgang um 5%. Dabei hat es nach Beobachtungen des Verbandes auch deutliche Verschiebungen gegeben. Zum einen sind Unternehmensgründungen im Fintech-Bereich zurückgegangen. Die hatten während der Pandemie einen Boom erlebt. Auf der anderen Seite sind im vergangenen Jahr viele Unternehmen entstanden, die im wachsenden Markt von KI-Anwendungen mitspielen wollen. Allerdings ist es für junge Unternehmen in Deutschland grundsätzlich nicht so einfach, an das nötige Kapital, sogenanntes Risikokapital oder Venture Capital, zu kommen.
Allgemein ist der Faktor der Investition Venture Capital in den USA im Vergleich zu Europa um ein 6-faches höher. Im Bereich KI ist es sogar um ein 12-faches höher. Also insofern sehen wir schon, dass dort viel, viel mehr Bewegung ist. Aber natürlich haben wir hier ja auch starke Unternehmen und da sehen wir eben in der Breite doch auch viel Startups, die KI-Technologien einsetzen und darauf basieren.
So Christoph Stresing. Für das laufende Jahr schließlich erwartet die KfW ähnlich dem vergangenen Jahr keine größeren Sprünge bei den Existenzgründungen hierzulande. Ein deutlicher Rückgang bei den Gründungsplanungen, verbunden mit wenig Rückenwind durch die wirtschaftliche Entwicklung, könnten in diesem Jahr sogar zu einem Rückgang der Gründungstätigkeit führen.
Unsichere Zeiten führen zu weniger Existenzgründungen. Michael Erhardt war das. Der Fachkräftemangel ist ein bekanntes Problem hierzulande. Um den in den Griff zu bekommen, wäre es ja dann eigentlich besonders wichtig, das junge Personal früh und umfangreich zu fördern und zu bilden. Doch ein ziemlich erschreckendes Bild liefert in dieser Hinsicht der nationale Bildungsbericht, der heute vorgestellt wurde. Jim Bob, Nick Schatz.
Die Forschenden, die den Bildungsbericht erstellt haben, machen sich Sorgen. 2022 haben fast 7% der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen. Das sind wieder mehr als noch vor der Corona-Pandemie. Wer seinen Abschluss später nachholt, kann seine Chancen auf eine Ausbildung zwar verbessern, landet meist aber in wenig angesehenen Berufen, wird Reinigungskraft oder arbeitet in der Gastronomie, heißt es. Der Bericht zeigt, viele Jugendliche fühlen sich nicht auf die Arbeitswelt vorbereitet. Die Politik will deshalb bei der beruflichen Bildung nachsteuern. Das empfehlen die Wissenschaftler auch mit Blick auf das gesamte System. In den letzten 10 Jahren wurde zwar insgesamt mehr Geld für Bildung in Deutschland ausgegeben, es müsste aber deutlich besser verteilt werden, gerade um die Schwächeren zu fördern. Als positives Beispiel nennen die Experten das geplante Startchancenprogramm von Bund und Ländern. Mit dem sollen in den nächsten 10 Jahren rund 20 Milliarden Euro gezielt an sogenannten Brennpunktschulen investiert werden.
Nach monatelangem Ringen haben die Umweltminister der EU ein Gesetz zur Wiederherstellung von Ökosystemen, Arten und Lebensräumen in der EU verabschiedet, das sogenannte Renaturierungsgesetz. Es ist Teil des Green Deals und soll bis 2030 mindestens 20% von geschädigten Flächen und Meeresgebieten renaturieren. Ausschlaggebend für diese Abstimmung war, dass Österreichs Klimaschutzministerin gegen den Willen des eigenen Vorgesetzten, gegen den Willen von Bundeskanzler Karl Nehammer, für das Gesetz gestimmt hat. Wie tragfähig jetzt diese Entscheidung ist, bleibt aber noch abzuwarten. Caroline Born, unsere Korrespondentin in Brüssel.
Es war wieder eine Zitterpartie und wieder stand es spitz auf Knopf für das Renaturierungsgesetz. Am Ende stimmt eine erforderliche Anzahl der EU-Umweltminister mit Ja.
Wir haben lange um dieses Gesetz gerungen. Es wurden viele Zugeständnisse in verschiedene Richtungen gemacht. Ein starker Kompromiss. Und es ist zweitens ein klares Signal für Vertrauen in die europäischen Institutionen.
Denn, so die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke weiter, das Gesetz sei quasi schon angenommen gewesen. Nötig war noch das Votum der zuständigen Minister für die politische Einigung. Eigentlich eine Formsache. Doch die Mehrheit stand auf der Kippe, wie bereits zuvor im EU-Parlament. In einem Brief hatten 11 EU-Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Spanien, darauf gepocht, keinen Rückzieher zu machen, um die Glaubwürdigkeit der EU nicht zu gefährden.
How would you go to a compromise if you expect, well, this could be changed after an agreement is made?
Was zukünftige Kompromisse noch wert seien, wenn sie danach einfach wieder aufgeschnürt würden, fragt Irlands Umweltminister Eamon Ryan. Das Zünglein an der Waage war Österreich. Die grüne Umweltministerin Leonore Gehwessler befürwortet im Alleingang das Gesetz und zieht damit den Ärger ihres Koalitionspartners auf sich, der Kanzlerpartei ÖVP, die eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch ankündigt. Kanzler Karl Nehammer erklärt schriftlich, seine Ministerin sei nicht bevollmächtigt abzustimmen.
Es gibt die in diesem Brief angesprochene Bevollmächtigung weder im österreichischen Recht noch im europäischen Recht. Ich werde daher vorgehen wie vorgesehen. Ich bin die zuständige Ministerin am Rat. Ich werde dieses Naturschutzgesetz heute unterstützen,
sagt Umweltministerin Gehwessler vor der Abstimmung. Dass Österreichs Kanzler davon spricht, vor den Europäischen Gerichtshof ziehen zu wollen und dass damit die heutige Entscheidung hinfällig sei, lässt sie unbeeindruckt. Ebenso wie ihre grüne Parteikollegin aus Deutschland, Steffi Lemke.
Ich kenne kein europäisches Verfahren, das erzwingt, dass diese Klage, diese Rücknahme jetzt zwingend wäre, logisch wäre.
Für die Gegner, die vehement gegen das Gesetz gekämpft haben, ist es ein letzter Hoffnungsschimmer. Bauernverbände und die Christdemokraten im EU-Parlament warnen davor, dass durch die geplanten Maßnahmen Flächen der Nutzung durch die Landwirtschaft entzogen werden könnten und damit die Ernährungssicherheit gefährdet sei. Ziel des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur ist es, bis 2030 mindestens ein Fünftel der geschädigten Gebiete in der EU zu renaturieren, indem Bäume gepflanzt, Flüssen mehr Raum gegeben und Moore zum Beispiel wiedervernässt werden. Italien, Polen, die Niederlande, Schweden, Finnland und Ungarn stimmen dagegen. Belgien enthält sich.
Concerns on the costs of implementation make Hungary vote against the proposal.
Wie viele ihrer Amtskollegen befürchtet die ungarische Ministerin Önike Reiß zu hohe Kosten für die Umsetzung. Umweltorganisationen wie Greenpeace und der BUND hingegen teilen mit, dass sie einen Erfolg für den Schutz der Natur feiern.
Mittlerweile hat die Abstimmung eine Regierungskrise in Österreich ausgelöst. Mehr dazu in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Programm. Ist das jetzt schon die erwartete Antwort? China hat eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen bestimmte Schweinefleischprodukte aus der Europäischen Union eingeleitet. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission ja vorläufige Zölle auf E-Autos aus China angekündigt. Also auf E-Autos wie BYD, Geely und Co. ist jetzt also das Schweinefleisch die Rache. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
Bei den betroffenen Produkten handelt es sich nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums um frisches, kaltes und gefrorenes Schweinefleisch, um Innereien vom Schwein und Schweinefett. Die Untersuchung soll nicht länger als ein Jahr dauern, könnte aber auch noch mal um 6 Monate verlängert werden, so das Ministerium. Die handelspolitischen Spannungen zwischen der EU und China haben in der vergangenen Woche zugenommen, nachdem die EU-Kommission vorläufige Strafzölle auf E-Autos aus China verhängt hat. Die kommunistische Staats- und Parteiführung hatte zuvor mehrfach mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte sich China nach den eingeleiteten Untersuchungen für Handelsbeschränkungen in der Schweinefleischindustrie entscheiden, wäre in der EU Spanien besonders betroffen. Spanien ist Chinas wichtigster Schweinefleischlieferant. Neben Frankreich gilt Spanien als Befürworter der E-Auto-Zölle. Experten hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass China einzelne EU-Länder, die die Zölle befürworten, durch gezielte Maßnahmen abstrafen könnte. Gegenüber EU-Ländern, die sich offiziell gegen die Zölle ausgesprochen haben, wie Deutschland, Schweden und Ungarn, rechnen Experten mit diplomatischeren Tönen aus China. Die Kommission der Europäischen Union hat am Mittwoch vorläufige Zölle von bis zu 38,1% auf Elektroautos aus China angekündigt. Damit will sie den europäischen Markt vor billigen E-Autos aus China schützen. Die Kommission wirft China vor, mit unfairen Subventionen für die eigene Elektroautoindustrie den Wettbewerb auf dem europäischen Markt zu verzerren. Analysten warnen seit Jahren, dass China durch die gezielte Förderung mehrerer Industrien große Überkapazitäten schafft, die zu immer günstigeren Preisen führen.
Und am Freitag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach China fliegen. Auch dann werden die Strafzölle wohl nicht auszusparen sein. Auch das Interesse der deutschen Unternehmen in China wird der Minister dann berücksichtigen müssen. Denn für sie wären Strafzölle Gift, sagen sie. Benjamin Eisel.
Vor dem China-Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck macht die deutsche Auslandshandelskammer in Peking noch einmal auf die Sorgen der deutschen Unternehmen in der Volksrepublik aufmerksam. Laut einer Umfrage der AHK bewerten 61% von mehr als 180 Mitgliedsunternehmen Preisdruck aktuell als die größte Herausforderung. Rund die Hälfte der Unternehmen nannte schwache Nachfrage in China als ihre größte Herausforderung. Doch langsam kehre der Optimismus in die chinesische Wirtschaft zurück, so die Handelskammer. Die Geschäftserwartungen erholten sich auf niedrigem Niveau. Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer hofft, dass der Bundeswirtschaftsminister sich für die Interessen der deutschen Unternehmen in China stark macht.
Wir haben natürlich das Problem des unfairen Wettbewerbs. Ja, wir haben die Mehrheit unserer Unternehmen, die damit eine Herausforderung haben. Wir haben nach wie vor das Problem Level Playing Field, aber natürlich auch das Thema Überkapazitäten. Wie kann man eigentlich da in der Diskussion jetzt weiterkommen, um da eine Lösung zu finden, die für die EU gut ist und für China auch tragbar ist?
75% der befragten Unternehmen berichten von Überkapazitäten in ihrer Branche. Das heißt, es wird deutlich mehr produziert, als der Markt aufnehmen kann, was zu sinkenden Preisen führt. Die AHK ist der Meinung, dass der Markt dieses Problem lösen wird, unter anderem durch Konsolidierungen, und spricht sich deswegen auch gegen Strafzölle aus, wie sie die EU-Kommission vergangene Woche vorläufig gegen chinesische E-Auto-Hersteller verhängt hat.
Und wir bleiben noch kurz in China, auch im Börsengespräch mit Kollege Sami Ibrahim. Denn Adidas, der Sportartikelhersteller, steht in China unter Korruptionsverdacht. Was steckt dahinter?
Ja, das sind angebliche, muss man erstmal so sagen, Schmiergeldzahlungen an einzelne, aber dann auch hochgestellte Mitarbeiter. Bisher nur anonyme Vorwürfe. Der Konzern selbst hat sich dazu noch nicht geäußert, hat nur gesagt, er hat eine externe Rechtsberatung dazu gezogen, um das zu überprüfen. Das Ganze geht zurück auf einen Artikel im Wall Street Journal. Die Aktie hat deutlich reagiert, aktuell mit einem Minus von 2,7%. Das ist auch so, dass Aktionäre da so ein bisschen dünnhäutig sind. China ist ein wichtiger Abzugsmarkt, speziell für Adidas, hatte dort zuletzt eben auch häufiger Probleme, Boykottaufrufe. Und da wollte man eigentlich durchstarten und das käme jetzt gerade wirklich zur Unzeit.
Schauen wir auf die restlichen Werte. Wie verhält sich der DAX zum Wochenauftakt?
Ja, lag beruhigt sich etwas. Der DAX jetzt oberhalb der 18.070 Punkte, also 0,4% im Plus. Das tut hier auch ganz gut. Zwischendurch war er unter diese Marke von 18.000 gefallen. Aber der Schrecken der letzten Woche ist einigermaßen verwunden. Wir sehen das an der Umlaufrendite. Der Anleihemarkt ja schwer in Unruhe wegen der Auflösung der Nationalversammlung in Frankreich. Jetzt die Umlaufrendite bei 2,44%. Das ist der gleiche Wert wie schon am Freitag. Und auch der Euro hat sich erholt. Der Referenzkurs heute bei einem $0,0712. Auch das sah zwischendurch schon mal schlimmer aus.
Das Kraftfahrtbundesamt hat heute aktuelle Zulassungszahlen veröffentlicht. Demnach ist der Marktanteil von reinen Elektroautos in Deutschland leicht gesunken. Wie reagieren die entsprechenden Aktienkurse darauf?
Die Aktienkurse der großen Autohersteller in Deutschland, alle durch die Bank weg im Plus. Das ist nicht wirklich eine Reaktion auf die Veröffentlichung des KBA, sondern einfach eine Erholung nach der vorigen Woche. Da war es ja eben auch wieder das Thema China, das hier für Furore gesorgt hat. Denn es ging eben um diese Androhung auf Strafzölle eben auch für europäische Fahrzeuge. Mercedes jetzt 1% im Plus, BMW über 1%, VW mit einer Erholung von einem halben Prozent, aber eben auch der Zulieferer Continental 1,4% im Plus, also das eine Gegenbewegung zur letzten Woche.
Das Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt ja schon lange immer wieder mal vor rasanten Aufrüstungsspiralen, auch heute wieder. Wie entwickeln sich die Rüstungskonzerne? In der letzten Woche gab es ja große Verluste. Wie sieht es jetzt aus?
Ja, auch da Erholung angesagt. Hensoldt mal und Renk, der Panzergetriebehersteller, beide mit knapp 4,5% im Plus. Das ist tatsächlich eine Gegenreaktion zum Freitag vorige Woche. Und auch Rheinmetall mit 0,8% im Plus, alle auf Erholungskurs.
Fehlt noch der Goldpreis.
Ja, kaum verändert bei 2.325 US-Dollar, je Feinunze.
Danke, Samir Ibrahim, live von der Frankfurter Börse. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jonas Rehse.